Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich, diesmal zur 45. Folge von Spielstudio, unserem Westlotto-Glücksspiel-Podcast für die gesamte Glücksspielbranche. Mein Name ist Axel Weber und Sie wissen, ich bin nicht der Chef, aber eine der Stimmen von Westlotto, diesem wunderbaren Landeslotterieunternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Das Vergnügen und spannende Persönlichkeiten zu treffen, ist mir einmal im Monat vergönnt. Jetzt haben wir den Mai. Im Mai, wie jedes Jahr, ist der deutsche Fußballmeister gekürt. Die Blumen blühen allenthalben und der ein oder andere freut sich auf das Urlaubsgeld. Und ich freue mich auf einen Gast aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft oder wo auch immer, denn Glücksspiel ist in unserer Gesellschaft sehr mannigfach vertreten. Also, ich bin sehr gespannt, wen ich heute begrüßen darf.
Michael Barth. Unser heutiger Gast ist ein echter Brückenbauer. Zwischen Medien und Lotterie, zwischen kleinstem Bundesland und größtem Dachverband, zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Seinen Weg in die Lotteriewelt hat er über die Medienwelt gefunden. Als Geschäftsführer großer und mittlerer privater Radiosender in Deutschland hat er gelernt, wie man Marken aufbaut, Menschen erreicht und Vertrauen gewinnt. Fähigkeiten, die ihm bis heute zugutekommen. Michael Barth leitete über viele Jahre Lotto Bremen, eine der kleinsten Lotteriegesellschaften Deutschlands. In dieser Zeit hat er das Unternehmen durch eine der tiefgreifendsten Reformphasen der deutschen Glücksspielgeschichte geführt. Neue Regulierung, neuer Wettbewerb, neue digitale Realität. Sein Antrieb dabei? Spielerschutz vor Wachstum, Verantwortung vor Rendite oder wie er selbst sagt, ohne Vertrauen kein Spiel und ohne Verantwortung kein Vertrauen. Der gesellschaftliche Auftrag, Lotterieeinnahmen für Sport, Kultur und soziale Projekte, ist für ihn das Herzstück des staatlichen Modells. Seit 2025 steht er als einstimmig gewählter Vorsitzender an der Spitze des deutschen Lotto- und Toto-Blocks, dem Dachverband aller 16 staatlichen Lotteriegesellschaften in Deutschland. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Michael Barth, ehemaliger Geschäftsführer von Lotto Bremen und derzeit Vorsitzender des deutschen Lotto- und Toto-Blocks.
Herzlich willkommen, Michael Barth. Freut mich sehr. Ich habe ja jeden Monat jetzt hier nur noch die Granden der Glücksspielbranche und jetzt einen der ganz großen, obwohl angekündigt von der kleinsten Lotteriegesellschaft.
Herr Weber, schönen Dank für die Einladung und ich habe Mai Geburtstag, insofern passt das.
Ah, das ist wunderbar. Also schöner kann es doch eigentlich gar nicht kommen. Herr Barth, Lotto ist für viele Menschen in Deutschland fester Bestandteil. Also ich glaube, wir beide können ja heute ein Gespräch führen, sozusagen aus dem Nähkästchen der Landeslotteriegesellschaften. Aber wir haben ja auch immer vor, ein bisschen unsere Gäste auch vorzustellen. Was fasziniert jemanden an Lotto, am staatlichen Lotto, der eigentlich von einer Branche kommt, die sich in den letzten Jahrzehnten doch sehr stark eigentlich auch privatisiert hat? Im Radio habe ich vernommen oder ich weiß es natürlich auch ein bisschen. Lotto ist ja tief in der Gesellschaft verwurzelt, Radio auch. Zu beiden hat man Vertrauen. Ist das vielleicht so eine Brücke, über die Sie mal irgendwann gedanklich gegangen sind, als Sie zu Lotto gewechselt sind?
Also es war keine bewusste Entscheidung, zu Lotto zu gehen, sondern war den Umständen geschuldet. Ich war, wie man dem Intro entnommen hat, lange Jahre lang Geschäftsführer von kleinen und größeren Radiosendern und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo man sich entscheiden muss, machst du weiter im Medienbereich oder guckst du auch in andere Bereiche? Da war ich Ende 40. Das ist noch ein Zeitpunkt gewesen, wo man, wenn ich das mal so direkt sagen darf, auch in anderen Branchen noch Fuß fassen kannst. Der Medienbereich ist genauso klein eigentlich wie der Lotteriebereich oder der Glücksspielbereich. Und eher durch Zufall bin ich auf eine Anzeige eines Personalberaters gestoßen, wo jemand gesucht wurde, der einerseits Erfahrung hat im Bereich Unternehmen neu aufzustellen, Marketing, Vertrieb, auf der anderen Seite eben auch Gesprächspartner oder Kontakt hatte mit Politik und Vertretern gesellschaftlicher Gruppen. Das war etwas, was du auch im Medienbereich hast. Und erst im ersten Gespräch, was in Köln stattgefunden hat, habe ich dann in Erfahrung gebracht, dass es um den staatlichen Lotteriebereich ging. Es war klar, es war ein Unternehmen in einer norddeutschen Großstadt. So viele Großstädte gibt es nicht in Norddeutschland. Und da hatte ich erfahren, dass es in Bremen ist. Mir war zum damaligen Zeitpunkt als Lottospieler, der in Jackpots gespielt hat, überhaupt nicht klar oder bewusst, dass es 16 Lotteriegesellschaften in Deutschland gibt. Aber wir sind dann relativ schnell zusammengekommen und ich muss sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, die Hälfte meines Berufslebens habe ich im Medienbereich verbracht, die andere Hälfte im Glücksspielbereich und Stand heute habe ich es nicht bereut.
Was hat Sie überrascht, als Sie ankamen beim Wechsel von Radio zu Lotto?
Es sind zwei unterschiedliche Welten von der Unternehmensstruktur. Wie man eine GmbH führt oder ein Unternehmen führt, ist eigentlich ähnlich. Du hast deine Abteilungsleiter. Da geht es hauptsächlich um Ziele, um Personalführung letztlich in dem Bereich. Aber die Arbeitsweise war doch sehr unterschiedlich. Es ist bei Lotto Bremen so gewesen, dass ich eher die Wahrnehmung hatte, es ist von Abläufen her noch sehr verwaltungsorientiert. Während du im privaten Bereich, in der privaten Wirtschaft doch eher schneller agierst, Dinge ausprobierst, auch Fehler machst. Das soll jetzt gar kein Vorwurf sein, sondern war einfach ein Vergleich, was es mir am Anfang auch nach 20 Jahren Erfahrung im Medienbereich nicht ganz einfach gemacht hat, mit diesen Strukturen umzugehen. Aber dadurch, dass ich so lange da bin, sieht man das, dass ich da mich auch dann eingelebt und auch wohlgefühlt habe.
Ja, aber ganz ehrlich, wollten Sie nicht auch diese Struktur ein bisschen ändern mit dem, was Sie kannten? Also flotter machen, weniger verwaltungstechnisch machen. Ich habe ja gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Als ich zu Westlotto kam, war das ja durchaus auch ein Anspruch für seinen kleinen Bereich und jeder andere Geschäftsführer. Der kommt ja mit einem Anspruch. War das auch einer Ihrer Ansprüche zu sagen, das Staatliche geht raus und wir werden jetzt mal hier ganz umtriebig?
Also ich glaube mittlerweile, also wir haben großen Personalwechsel gehabt in den letzten, also sag ich mal vor 15, 17 Jahren. Da sind wir wesentlich jünger, auch wesentlich dynamischer geworden. Ich habe die zweite Ebene verschlankt zum damaligen Zeitpunkt. Natürlich veränderst du was. Wenn ich das heute betrachte, sage ich, wir sind wesentlich vom Handeln her und Denken her insbesondere wesentlich privater geworden, sind aber noch nicht zu 100%ig vergleichbar mit Unternehmen in der privaten Wirtschaft. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Wir haben einen etwas anderen Auftrag. Wir haben auch andere Gesellschafter als im privaten Bereich. Von daher sind wir, glaube ich, im guten Weg. Aber du musst, und das betrifft nicht nur diese Gesellschaft, das ist ja auch bei den anderen Lotteriegesellschaften gewesen, dich auch dem veränderten Wettbewerb, und der ist ja gravierend in den letzten 10, 15 Jahren, da hat sich die Landschaft ja gravierend verändert, dem musst du dich stellen und dafür müssen auch die Strukturen angepasst werden, sonst gehst du unter.
Wussten Sie, dass sich das staatliche Lotteriesystem eigentlich permanent immer auf dem Prüfstand befinden wird? Also von in den letzten Jahrzehnten, Sie sprachen das an, von Politik, klar, aber eben auch von der Europäischen Union, dann die privaten Wettbewerber, das ist ja erst ein Phänomen ist es natürlich nicht, aber eine Situation, die sich erst in den letzten 10, 15 Jahren so deutlich gestellt hat. War Ihnen bewusst, dass Sie sich quasi ständig neu erfinden müssen als Landeslotteriegesellschaft?
Nein, überhaupt nicht, sondern das habe ich schmerzhaft erlernen müssen. Schmerzhaft nicht im negativen Bereich jetzt, sondern es ist ein Prozess, wo du auch die Strukturen des Unternehmens oder der Unternehmen oder auch des Verbundes der 16 Lotteriegesellschaften, das ist ja auch nicht ganz einfach, dass du da versuchst, große wie kleine Gesellschaften unter einen Hut zu bringen, sich auch weiterzuentwickeln. Das war ein Prozess, den ich vorher so gar nicht gesehen habe und auch die Auseinandersetzung mit Wettbewerbern oder der Kampf um den deutschen Glücksspielmarkt, um es mal so auszudrücken, angefangen, Sie haben es erwähnt, mit der EU, die ja damals versucht hatte, das auch den Glücksspielbereich in Europa zu harmonisieren, wo sie mit gescheitert sind letztendlich, was dann aber dazu geführt hat, dass sich eben auch internationale Konzerne oder auch Gesellschaften hier entwickelt haben, die versuchen, einen Teil des Kuchens für sich zu gewinnen. Und das erfordert, glaube ich, auch bei den Lotteriegesellschaften eine gravierende Veränderung im Denken und Handeln. Da haben wir, glaube ich, noch nicht den Status erreicht, den ich mir erwünsche, aber wir sind auf einem guten Weg.
Herr Barth, Sie gelten ja als jemand, der sehr überlegt ist, der hintergründig, also gar nicht so strategisch antwortet nach dem Motto, ich will was erreichen, sondern der immer das Gesamtheitliche im Blick hat, so habe ich Sie kennengelernt, so würde ich das beschreiben. Wenn Sie jetzt einem Außenstehenden erklären müssten nach der langen Zeit, wo Sie jetzt schon Lotto verantwortet haben, warum das Modell trotzdem immer noch das Richtige ist, obwohl sich europäisch, international, ne, mit starkem privaten Markt, mit Lizenzausgabe und so weiter, so viel verändert hat. Was würden Sie dem sagen, warum das staatliche Lotteriemonopol noch richtig ist?
Also das staatliche Lotteriemonopol halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, weil wir in einem Bereich tätig sind, der mit Gefahren für die Allgemeinheit verbunden ist, also ähnlich wie Tabak oder auch Alkohol, handelt es sich hier um ein Gut, was am Ende des Tages nicht dazu führen wird, dass die Bevölkerung spielsüchtig wird, aber es eben Bereiche gibt, die oder Personengruppen gibt oder Personen gibt, die eine gewisse Anfälligkeit für den Bereich zeigen. Die Folgekosten, die die Personen betreffen, die die Familie betreffen, die am Ende des Tages aber auch die Gemeinschaft betreffen, sind etwas, was private Unternehmen nie tragen werden. Das ist nachvollziehbar, würde ich auch nicht machen, wenn ich in der privaten Wirtschaft wäre, sondern das muss die Allgemeinheit tragen. Und insofern ist es ein wichtiger Aspekt, glaube ich, dass der Staat und dadurch eben durch die Lotteriegesellschaften dann mit Augenmaß agiert. Glücksspiel wird es immer geben und da, glaube ich, gehört es auch dazu, dass man das in vielen Facetten nicht der privaten Wirtschaft überlässt, sondern da auch mit staatlichem Bezug letztlich versucht, das so in geordneten Bahnen und erträglichem Maße zu gestalten, dass es für die Gesamtgesellschaft sinnvoll erscheint.
Eben im Intro, so habe ich mir schnell mitgeschrieben, gab es die Begrifflichkeit Verantwortung vor Rendite. Ich nehme an, das war ein Zitat von Ihnen, was die Kollegen rausgesucht haben. Ich frage jetzt nicht, geht das? Sondern ich frage, ist es wirklich so? Ist es so, dass damit nicht auch der Eindruck erzeugt wird, alle anderen legalen Glücksspielanbieter würden gar keine Verantwortung tragen?
Nein, das sehe ich so nicht, sondern ich bin als Geschäftsführer einer privaten Gesellschaft, wenn ich das mal mir den Hut aufsetzen darf, in einer anderen Verantwortung. Ich habe als Gesellschafter meist Aktionäre oder Privatpersonen, die natürlich renditeorientiert sind. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Das heißt nicht, dass ich da von meinem Handeln her überborde in dem Bereich. Als staatliche Lotteriegesellschaft haben wir aber etwas anderes. Wir sind mehrheitlich vom Staat als Gesellschafter und haben wir den Staat als Mehrheitsgesellschafter. Das heißt, ich habe dort auch, wenn ich Staat als das sozialste Gefüge ansehe, was es gibt, für die Gemeinschaft wenigstens, arbeite ich dort für die Gemeinschaft. Und da spielen auch im Vergleich, wie ist es in Medienunternehmen gewesen und wie ist es hier gewesen, spielt die Renditeerwartung meiner Gesellschafter eine andere Rolle im staatlichen Lotterieunternehmen als in einem Privatunternehmen. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass private Wettbewerber letztlich Rendite über alles stellen. Es gibt überall schwarze Schafe, gar keine Frage. Auch staatliche Lotteriegesellschaften gibt es möglicherweise auch, die an der einen oder anderen Stelle nach meiner Auffassung vielleicht mal über die Stränge schlagen. Aber dieses Ausgleichende sehe ich eben eher, oder die Chance, dass es da auch gesellschaftlich akzeptiert wird, sehe ich eher bei den staatlich beherrschten Unternehmen als bei den Privatunternehmen, weil ich andere Herren habe.
Also bei der ganzen Ableitung zum Staatlichen haben Sie mich voll. Unterstreiche ich, würde ich auch genauso vertreten. Bei der Frage, sind wir besser als Staatliche, würde ich Ihnen mal die Frage stellen, die mir schon so manches Mal gestellt wurde, ob wir von den staatlichen Lotteriegesellschaften wirklich glauben, dass die privaten Anbieter jeden Spieler sozusagen so melken und ausnehmen, dass sie in die Insolvenz gehen. Weil damit würden sie ja auch keine Rendite mehr machen. Und darüber dann auch Verantwortungstätigkeit ableiten. Das scheint mir in der Argumentation, also jemand, der pleite ist, der kann auch nicht mehr spielen, in der Argumentation auch nicht ganz falsch zu sein. Müssen wir nicht eigentlich sagen, die Spielformen sind doch eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ein Volksprodukt und die anderen haben doch eher ein Nachfrage-Nischenprodukt, wo man vielleicht gar nicht so eins zu eins das miteinander vergleichen kann. Was halten Sie von der These?
Gut, da kann ich Ihnen nur zustimmen letztlich. Ich glaube, man kann die einzelnen Anbieter nicht über einen Kamm scheren, weil wir, die Lotteriegesellschaften, haben ein Massenprodukt. Also mir ist es lieber, ich habe von jedem Bremer 5 Euro als von 100 Bremern eben, was weiß ich, 1500 Euro als Beispiel. Also wir bieten ein Massenprodukt an, bieten auch ein Produkt an, wo der Kunde eigentlich von vornherein weiß, dass seine Chancen zu gewinnen relativ gering sind. Gucke ich mir andere Segmente an, ob es jetzt der Casino-Bereich ist, ob es der Sportwettbereich ist, ein Bereich, den ich, wenn ich ehrlich bin, dessen Wachstum ich unterschätzt habe, was mittlerweile gesellschaftlich überall praktiziert wird, auch zu Recht, das kann man gar nicht mehr wegdiskutieren. Aber im Sportwettenbereich agiere ich häufig mit Wissen oder vermeintlichem Wissen, was mich auch dazu verleiten kann, möglicherweise höhere Einsätze zu tätigen. Bei Lotto wissen Sie, die Kunden, eigentlich alle Kunden, dass die Chance zu gewinnen relativ gering ist. Zufall. Im Casino ist es auch noch etwas anders, weil wenn da 7-mal schwarz gekommen ist, ist die Chance oder die vermeintliche Chance, dass als nächstes rot kommt, wesentlich größer, was dann eben auch dazu führen kann, dass ich da einfach dann höhere Einsätze tätige oder verlorenen Einsätze versuche, durch höhere Einsätze zurückzugewinnen. Das ist eher im Lotteriebereich seltener, sondern da spielst du mit, gibst auch mehr aus in Jackpot-Phasen. Aber das ist wenigstens unsere Wahrnehmung oder Einschätzung. Reduzierst das dann auch in den Folgewochen?
Ja, das stellen wir in Nordrhein-Westfalen ja genauso fest und das schon seit über 70 Jahren. Auch wenn die Menschen eine Gehaltserhöhung bekommen, dann spielen sie ja nicht deswegen noch einen zweiten Lottoschein. Aber im Casino-Spiel ist es durchaus anders, weil man vermeintlich mehr Geld zur Verfügung hat. Und fällt dann auf das rein, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich eine vermeintlich bessere Gewinnchance, ne, die dann nach 7-mal schwarz eben das Rot ja kommen muss.
Genau. Da habe ich auch schon Geld verloren, von daher.
Das zeichnet Sie aus, dass Sie so ehrlich sind, Herr Barth. Das ist wunderbar. Sie waren Geschäftsführer von Lotto Bremen und sind aber noch der einstimmig gewählte Vorsitzende des deutschen Lotto-Totto-Blocks. Ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern erklären. Ich weiß es, aber ich glaube, Sie können das der Allgemeinheit nochmal sagen, was es damit auf sich hat.
Ja, also die Federführung im deutschen Lotto- und Totto-Block wird immer von einem der 16 Unternehmen übernommen. Es ist nicht personenbezogen, sondern es ist das jeweilige Unternehmen. In der Vergangenheit war es meistens für 3 Jahre. Mittlerweile gehen wir in die Richtung, dass wir alle 2 Jahre wechseln wollen, dass dort das Unternehmen gewählt wird. Also Federführung ist eigentlich das Unternehmen. In diesem Fall Lotto Bremen ist gewählt worden. In der Vergangenheit, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist das meistens durch die Geschäftsführung eben besetzt gewesen, entweder durch beide Geschäftsführer oder wenn es nur einen gab, durch den einen. In diesem Fall ist es so, dass ich im Jahr 2025 noch Geschäftsführer von Lotto Bremen war und Gesellschafter, weil ich auch altersbedingt mich meiner meinem wohlverdienten Ruhestand nähere. Wir gesagt haben, wir wollen einen reibungslosen Übergang haben, sodass in Bremen dann eben die Geschäftsführung auch ab 1.1.26 neu besetzt werden sollte. Das ist bis heute noch nicht geschehen, letztlich in dem Punkt. Da läuft noch der Prozess. Aber deswegen ist es eben ein Sonderfall, wenn ich auch die letzten 60 Jahre mal zurückdenke, vermute ich mal, dass ein Nicht-Geschäftsführer dann die Funktion des Federführers übernimmt, weil das Unternehmen mich selber als denjenigen benannt hatte, der die Geschäfte führen soll oder Federführer sein soll, letztlich.
Ja, und wir wollten sie ja auch noch haben. Ne? Ist ja nicht so, dass es Kritik gegeben hätte an ihrer Offenheit für den Diskurs, würde ich es mal nennen. Aber Kritik ist eigentlich mein Stichwort. Als Sie die Federführung übernommen haben, hat es da nicht Kritik gegeben oder vielleicht sogar in Bezug auf darauf, dass es die kleinste Gesellschaft übernommen hat, war das eigentlich schon mal, dass man sagte, oh, die Bremer, ne? Und dann noch die mit diesem Innensenator, die uns ja eigentlich alles verbieten wollen. Hatten Sie da nicht ein bisschen Respekt, wie Sie angepackt werden, vielleicht von anderen Glücksspielformen?
Nein, überhaupt nicht. Also innerhalb des DRTBs gar nicht, weil ich war die letzten 14 Jahre, glaube ich, Vorsitzender des Rechtsausschusses. Das heißt, alle Kollegen wussten, da auch von vornherein klar war, wenn Bremen den Zuschlag bekommt, dass ich das übernehmen würde, wussten, was sie sich einhandeln. Man hinterlässt so seine Duftmarken. Und ich habe das insbesondere deswegen übernommen, weil es im Jahr 2023 die 16 Gesellschaften auch kundgetan haben, dass sie von der Struktur her gewisse Veränderungen für sinnvoll erachten, die ich persönlich schon, nicht weil ich klüger bin als andere, aber die ich schon längere Zeit als sinnvoll erachtet habe. So, und wenn so ein Konstrukt mit 16 Gesellschaften, wo du ja immer einen Konsens erzielen musst, die Bereitschaft erklärt, Strukturveränderungen anzugehen, da habe ich dann eben auch gesagt, okay, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr damit leben, dass ich das auch mache. Ich werde euch da nötigen, in Anführungsstrichen, bestimmte Veränderungen auch anzugehen. Da auch versuche, eine schnellere Schlagzahl durchzuführen. Und da bin ich wenigstens bisher auf einem ganz guten Weg, weil ohne das Vertrauen der anderen 15 kannst du bestimmte Veränderungen nicht umsetzen. Und das meine ich immer noch zu spüren. Von daher werde ich auch die letzten Wochen und Monate nicht locker lassen, die Veränderungen, die ich als sachdienlich ansehe, dann auch anzugehen. Das ist etwas, was mich in meinem Berufsleben immer geprägt hat, dass ich bestehende Strukturen in Frage stelle, nicht um das in Frage stellen, sondern wo ich persönlich sehe, dass vielleicht andere Strukturen etwas hilfreicher sein können und dann versuche auch, im Konsens, im Dialog oder auch mit der gegebenen Kraft oder der Macht, in Anführungsstrichen, das umzusetzen.
War das vielleicht eben gemeint im Intro als das Wort Reformpläne? Ich gebe zu, das ist das Einzige, was ich mir schnell aufgeschrieben habe. Ich habe den Zusammenhang da nicht mehr ganz in Erinnerung, dass, als das Wort Reformpläne kam, dass Sie sich eben auch vorgenommen haben, nicht stoisch an etwas festzuhalten, sondern zu sagen, wenn sich die Gesellschaft verändert, transformiert, dann müssen wir das auch tun. Also der DLTB ist ja ein gewachsenes Konstrukt, aber er ist ja kein Verband zum Beispiel, so wie das der DAW ist, der DSWV oder der DOCV. Finden Sie, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil?
Also ich glaube, die bestehende Struktur ist schon sehr sinnvoll, weil wenn du dieses Modell anders denkst, dann kämst du nicht auf die Idee, 16 Lotteriegesellschaften zu gründen, sondern da würdest du eine Lotteriegesellschaft nehmen, die sich mit dem Thema Lotterien beschäftigt. Das heißt, es ist in der Historie gewachsen. Ich hatte als Geschäftsführer natürlich immer das Interesse, auch das Unternehmen zu erhalten, weil ich das auch für die regionale Verbundenheit, für die Arbeitsplätze und so weiter, alles, was damit zusammenhängt, für als sinnvoll erachte. Veränderungen in den Strukturen, ja, die sind auch heute noch zwingend notwendig, insbesondere die fortschreitende Digitalisierung mit der wir uns natürlich auseinandersetzen müssen, aber ganz unterschiedliche Strukturen haben. Die kleinste Gesellschaft in Bremen hat um die 50 Mitarbeiter, Nordrhein-Westfalen, wie viel habt ihr, Herr Weber? Um die 400, schätze ich mal.
Über 400, ja, genau.
Das heißt, ihr habt eine ganz andere Schlagzahl, ihr habt eine ganz andere Finanzkraft, auch Bayern, Baden-Württemberg, also die Bandbreite ist riesengroß. Und ich glaube, das wird auch die Aufgabe sein für die nächsten Jahre, in bestimmten Bereichen stärker, und das wird über den Technikbereich als erstes kommen, vermute ich mal, stärker über Zusammenarbeit nachdenken müssen, weil wir es gar nicht mehr schaffen, an dem im Arbeitsmarkt auch die entsprechenden Koryphäen in Anführungsstrichen für die Aufgaben, insbesondere im digitalen Bereich, zu gewinnen, die notwendig sind. Weil auch das ist ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Glücksspiel ist ein ganz besonderer Arbeitsbereich, der, gut, vielleicht Finanz- und Rechnungswesen, das ist kein großer Unterschied zu einem anderen Unternehmen, also wenn du in einer Schraubenfabrik bist, aber wenn du im Technikbereich bist, auch im Vertrieb, ist das kaum vergleichbar mit anderen Bereichen. Von daher bist du da auch angewiesen, vernünftige Leute zu bekommen, und die Fluktuation, das wissen wir auch, das wissen Sie, das weiß ich, die Fluktuationen in den Unternehmen sind nicht gerade sehr ausgeprägt, was mit Sicherheit nicht nur an der Bezahlung liegt, um das gleich festzuhalten.
Schön gesagt. Herr Barth, was können kleine Gesellschaften, was große vielleicht nicht können?
Also die Großen können so viel wie die Kleinen. Ich würde das etwas anders formulieren. Ich glaube, der Vorteil der kleinen Gesellschaft ist, dass sie häufig der Not gehorchend schneller agieren muss. Die Kolleginnen und Kollegen auch hier im Unternehmen müssen bereichsübergreifend Bescheid wissen. Das heißt, ich bin nicht in meinem Marketingkästchen und beschäftige mich nur damit, sondern auch die Marketingleiterin hier muss eben wissen, welche Auswirkungen haben bestimmte Entscheidungen auf den Vertrieb, auf die Technik. Das heißt, ich muss das im Blick haben und bin dadurch, dass ich häufig flacher organisiert bin, auch schneller in bestimmten Entscheidungen. Aber wir können nichts besser, oder es gibt keine Punkte, die die großen Gesellschaften nicht können. Da bin ich ziemlich sicher.
Gibt es denn einen Standard, den die kleinen Gesellschaften überhaupt in der Zukunft erhalten können? Sie haben eben ja selbst davon gesprochen, Stichwort Digitalisierung, dass man sich auf vieles einstellen muss. Geht das dann noch in der Zukunft oder muss man da auch neue Modelle denken?
Also ich glaube, wir haben, also ich nehme das Beispiel in Bremen, als ich hier anfing, hatten wir hier noch ein eigenes Rechenzentrum, wo ich mich gefragt habe, warum eigentlich? Warum gibt es in Deutschland 15 oder 16 Rechenzentren? Mhm. Also es sind nur 15, weil Brandenburg und Berlin immer zusammengearbeitet haben. Und ich habe, wie gesagt, die Strukturen hier verändert und habe von Anfang an die Technik ausgeklammert, weil ich sagte, da kann ich keine Entscheidung treffen im Moment. Ich muss erstmal wissen, worum es da überhaupt geht im Lotteriebereich. Habe aber die Sinnhaftigkeit eines eigenen Rechenzentrums, also um es mal jetzt, Sie wissen, ich bin kein Techniker, das soll auch nicht despektierlich klingen, aber dass da Mitarbeiter da sind und gucken, ob die Knöpfchen rot oder grün sind, sage ich, das muss ich nicht unbedingt selber machen, sondern das kann möglicherweise auch jemand anders machen, und bin dann nach mehreren Gesprächen in Berlin gelandet, sodass dort ein kleiner Nukleus entstanden ist, Berlin, Brandenburg und Bremen. Das heißt, meine Spielaufträge gehen hier nicht mehr in die Zentrale, in die Schwachhauser Heerstraße, sondern gehen nach Berlin und werden dort verarbeitet. Habe aber im Unternehmen immer kundgetan, dass es mir nicht darum geht, die Mitarbeiteranzahl deswegen zu reduzieren, sondern die frei werdenden Zeiten für Produktweiterentwicklung, Digitalisierung, was auch immer im Technikbereich sich weiterentwickelt, das dafür zu nutzen. Den Weg, ich glaube, der ist unaufhaltsam. Der wird als erstes jetzt die kleinen Gesellschaften treffen, sich damit zu beschäftigen, weil die Rahmendaten auch durch die Veränderungen im Glücksspielbereich, das wissen wir seit Jahren, wir halten ungefähr die Ergebnisse, die wir in den letzten 10 Jahren hatten, haben aber auch perspektivisch also keine immensen Wachstumspotenziale.
Mhm. Sie sprechen sich also im Prinzip ja auch für Kooperationen aus, da wo sie sinnvoll sind. Kleiner Spoiler, wenn die Menschen in Berlin und Brandenburg wüssten, dass ihre Träume längst zusammen verwaltet werden, dann hätten sie sich vielleicht bei der Volksbefragung für ein gemeinsames Bundesland anders entschieden. Klammer zu. Nee, ich will auf was anderes hinaus. Peter Beuth hat hier im Podcast mal gesagt, wissen Sie, wie die Frage nach Kooperation, die vielleicht dazu führt, oder so war meine Frage, dass es ein einheitliches Konstrukt gibt, also ne, muss Glücksspiel nicht national geregelt werden, ne, und auch die Lotterien und eben nicht föderal, hat er gesagt, hören Sie auf, lassen Sie uns da kein Fass aufmachen, das bringt nur Unruhe und es nützt nichts. Wie stehen Sie dazu?
Also ich glaube auch, dass du, also bezogen auf das Ergebnis, würde das nicht so viel verändern, weil dem Kunden draußen ist ja auch nicht klar, genauso wenig wie mir zum damaligen Zeitpunkt, dass es 16 Lotteriegesellschaften gibt. Das wissen die wenigsten, also auf jeden Fall weiß es nicht die Masse. Du würdest in bestimmten Bereichen durch Synergien, insbesondere im Abteilungsbereich, möglicherweise was einsparen, hat aber nicht die Hebelwirkung. Wenn man dagegen rechnet, wie viele Arbeitsplätze, Steuerzahlungen und so weiter in den einzelnen Regionen wegfallen würden. Von daher glaube ich auch, das ist ein Thema, was von keiner Seite eigentlich offensiv angegangen wird. Ich bin gespannt, wenn ich mir die internationale Entwicklung angucke, ob es da perspektivisch Veränderungen gibt, weil wir in den letzten 3-4 Jahren feststellen müssen, zumindest in Deutschland, dass der Lotteriebereich, der jedenfalls solange ich da bin, oder man kann sagen die letzten 60 Jahre relativ geschützt war, sich mittlerweile auch internationale Konzerne dieses Bereichs mehr und mehr nähern, um es mal so auszudrücken, um da eventuell eben auch ihr bisheriges Portfolio zu ergänzen. So, und das kann natürlich auch Auswirkungen haben auf den deutschen Glücksspielmarkt. Das will ich nicht ausschließen. Das muss man mit Sicherheit beobachten. Aber ansonsten glaube ich auch, teile ich die Auffassung von Herrn Beuth, das ist im Moment für keinen der Beteiligten eigentlich Gesprächsthema.
Jetzt habe ich heute den obersten Lottochef hier, um das mal mit diesen Worten zu sagen, der sich natürlich auch zum aktuellen und zum zukünftigen Glücksspielstaatsvertrag äußern darf. So, ich meine, ich hätte in Erinnerung, dass beim Jubiläum von Lotto 70 Jahre, welches in Berlin begangen wurde, ich durfte da auch Gast sein, Sie auch mal sowas gesagt haben wie: Eigentlich ist die Regulierung, oder nein, anders, die Regulierung muss eine Balance sein. Also zwischen den Dingen, die Sie eben angesprochen haben, eben auch also Kanalisierung, Spielerschutz, Verbraucherschutzfragen. Und trotzdem sehen wir doch alle einen Nachbesserungsbedarf. Heißt das im Umkehrschluss, Michael Barth sagt, optimal ist der Glücksspielstaatsvertrag noch nicht?
Ja, das würde ich so unterschreiben, wobei man natürlich fragen muss, was ist optimal? Also ich sehe keinen grundsätzlichen Veränderungsbedarf. Wir haben mit diesem Glücksspielstaatsvertrag 2021 eine neue Struktur geschaffen, in zwei Zielrichtungen. Eigentlich zum einen ein wichtiges Element, dass eine zentrale Glücksspielaufsichtsbehörde gegründet wurde, die ihren Sitz in Halle hat. Eine Entwicklung, die ich nur begrüßen kann, und zwar deswegen, weil der Glücksspielbereich ein Sonderfall ist und die Hoheit, die bisher in den Ländern lag, die zwar auch noch für die Lotteriegesellschaften gilt, aber nicht für die anderen Anbieter, hat dazu geführt, durch Personalwechsel, dass man alle 3, 4 oder 5 Jahre neuen Kollegen oder neue Kolleginnen wieder aufs Pferd helfen musste. Worum geht es im Glücksspiel? Wie sind die Kompetenzen? Wie sind bestimmte Strömungen? Wie sind die handelnden Personen einzuschätzen? Wenn ich eine zentrale Behörde habe, die sich nur mit dem Thema Glücksspiel beschäftigt, züchte ich da oder ziehe ich da Spezialisten hoch, was diesem kleinen Bereich nur helfen kann, insbesondere im Hinblick auf Internationalisierung, was wir eben schon kurz angedeutet haben. Wie bei jedem Gesetz gibt es, ich will nicht sagen handwerkliche Fehler, aber machen wir uns nichts vor, das wissen Sie genauso gut wie ich, der Glücksspielstaatsvertrag ist ein Kompromiss politischer unterschiedlicher Auffassung. Wie bei manchen Gesetzen, und wir werden ja immer, wurden in der Vergangenheit immer zusammen verhandelt mit dem Medienstaatsvertrag, einer der wenigen Staatsverträge, die es noch gab. Auch da gab es dann immer Geben und Nehmen. Das hing dann miteinander zusammen, weil dieselben Verhandler da auch am Tisch saßen. Ich glaube, bei dem bisherigen Glücksspielstaatsvertrag gibt es ein paar Punkte, die aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat, sei es bezogen auf Formulierung, angepasst, verändert werden müssen. Ich muss mit Sicherheit auch die veränderte Marktlage mit berücksichtigen. Ich habe heute gerade gelesen, dass es oder gehört, dass es eine neue Lotterie gibt, eine neue Soziallotterie, die in den Markt gehoben wurde, wo man sagen kann, wie viel wollen wir eigentlich, wie viel gibt es da nicht irgendwann Begrenzung, wie endlich ist der Markt möglicherweise, auch von der Genehmigungslage her. Aber es geht nicht um ein grundsätzliches Requirement, sondern ich glaube, da geht es insbesondere darum, die unterschiedlichen Auffassungen, die die Marktteilnehmer haben, da in eine Balance zu bringen. Jedenfalls von unserer Seite, das ist meine Wahrnehmung, wenigstens von Seite der Lotterien, gibt es mit Sicherheit Punkte, die man besprechen muss, auch intensiver besprechen muss, wo man auch sagt, da sind wir mit den Regelungen nicht einverstanden, das kann so nicht bleiben aus unserer Sicht, ob und in welcher Form wir da aber in die Tiefe gehende Diskussionen haben, wird man sehen. Großer Vorteil dieses Staatsvertrages ist, dass er im Gegensatz zu den drei vorherigen kein Ablaufdatum hat, weil, das ist meine persönliche Meinung oder Einschätzung, die Politik im Moment auch nicht überbordendes Interesse hat, sich wieder mit dem Thema Glücksspiel intensiv auseinanderzusetzen. Da haben wir, glaube ich, auch, wenn Sie mir recht geben, im Moment ganz andere Probleme, wenn ich mir die Weltlage angucke.
Da gebe ich Ihnen unumwunden recht. Tatsächlich ist es ja vielleicht manchmal so, oder man fragt sich, dass sich auch die staatlichen Lotteriegesellschaften sehr, sehr stark in grundsätzliche Fragestellungen der Regulierung auch für andere Spielformen, die man gar nicht anbietet, dass man dazu eine klare Meinung hat. Dabei haben wir im Lotteriebereich, Stichwort illegale Anbieter, doch selber genügend noch zu diskutieren. Wir sagen ja immer sehr stark, die legalen Anbieter in dem Fall, also wir, unterliegen strengsten Regulierungen und andere feiern da fröhliche Urstände. Sie wissen, ich will auf die lottoland.com hinaus. Da hat die Behörde ja eine Genehmigung für ein deutsches Angebot geben als gewerblicher Spielevermittler. Im Ruhrgebiet sagt, die kommen aber nicht aus dem Quark. Und man darf ja da, glaube ich, mutmaßen, dass man da schon stark die Interessen vertritt, die eben dieser internationale Konzern hat und eben nicht das, was der Gesetzgeber eigentlich möchte. So, machen wir mal Horst Schlemmer, knallhart nachgefragt. Was muss sich da konkret ändern, Herr Barth? Bei der GGL, bei der Politik, bei der Strafverfolgung, dass das unsägliche illegale Lotterieangebot, Zweitlotterien, wie man es ja fälschlicherweise nennt, das sind ja Wetten, dass das vom Markt weggefegt wird.
Also ich glaube, es gibt da zwei Punkte, die eine große Rolle spielen können. Das Payment-Blocking, was ja der Gesetzgeber vorgesehen hat. Er hat auch IP-Blocking vorgesehen, aber handwerklich leider nicht so formuliert, dass es gerichtsfest ist. Das wird nachgebessert oder wird versucht, gerade nachzubessern. Das ist noch ein wichtiger Punkt, weil Payment-Blocking mittlerweile greift, auch wenn die Finanzinstitute oder Finanzunternehmen sich da am Anfang auch aus meiner Sicht nachvollziehbarerweise, weil sie andere Interessen haben, etwas sperrig gezeigt hat. Aber dieser Bereich funktioniert mittlerweile. Dasselbe dürfte auch beim IP-Blocking funktionieren, wo wir im Übrigen auch mit den anderen Glücksspielanbietern an einem Strang ziehen können, weil die leiden natürlich noch im stärkeren Maße unter illegalen Angeboten als wir unter Lottoland, sei es illegale Casino-Angebote oder Sportwettanbieter. Insofern ist das, glaube ich, ein Punkt, den man auch gemeinsam vertreten kann gegenüber der Politik letztlich in dem Punkt. Und der zweite Bereich, Sie haben es angesprochen, Strafverfolgungsbehörden. Ich glaube auch da, weil wir sind ja häufig dann, sag ich mal, am Rande, denn bei den illegalen Angeboten auch in dem Bereich Clan-Kriminalität, Geldwäsche, also auch Themen, die strafrechtlich relevant sind, dass da der Staat auch darüber nachdenken muss, ob es da nicht sinnhaft sein kann, möglicherweise auch zentrale Strafverfolgungsbehörden zu haben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also meinetwegen eine Generalstaatsanwaltschaft in, sage ich jetzt mal, in Köln, die sich mit dem Thema bundesweit dann aber beschäftigt, um da eben auch Spezialisten wie bei der Aufsichtsbehörde in Halle hochzuzüchten, die sich dann eben nur mit dem Thema Geldwäsche, Kanäle, illegales Glücksspiel, Clankriminalität auseinandersetzen können, um denn dort in dem Bereich auch stärker zuzugreifen. Ich glaube, die Schwerter auch in der Prozessverfolgung, also StPO, Einziehung von Wirtschaftsgütern und so weiter, die sind da. Sie werden nur nicht so genutzt, weil auch kein Jurist, kein Richter, kein Staatsanwalt hat ein großes Interesse, das ist kein Vorwurf, sondern nur Sachverhaltsschilderung, kein großes Interesse, sich mit dem Sonderfall Glücksspiel auseinanderzusetzen, weil das ist so verwoben, so verworren. Es ist ein Spezialgebiet, das hilft mir bei meiner nächsten Funktion überhaupt nicht. Mhm. Insofern macht ein zentrales Anhängen in Anführungsstrichen mit Sicherheit Sinn.
So ein bisschen haben wir aber doch als Landeslotteriegesellschaften auch eine Stellvertreterfunktion für den Markt, für den Staat. Wenn Sie eben sagen, na, es trifft die anderen Glücksspielformen vielleicht sogar noch mehr als uns, würde ich darauf antworten oder tue es jetzt. Aber dem Staat entgehen ja nun massive Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich dadurch, dass es illegale Lotteriewettangebote gibt und damit fallen ja wieder Gelder weg, die letztendlich den Destinatären eigentlich nach unserem System hier zur Verfügung stehen sollten.
Klar, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Der Staat müsste ein großes Interesse daran haben, den illegalen Bereich mehr und mehr einzudämmen. Es gab jüngst jetzt eine Auflistung mal, wie sieht das in anderen europäischen Staaten aus? Die leiden alle unter dem illegalen Glücksspiel. Und ich vermute mal oder hielt es für hilfreich, dass sich da möglicherweise eben auch die Staaten, auch wenn wir den Glücksspielbereich nicht harmonisiert haben, dass sich da die einzelnen Aufsichtsbehörden in den Staaten, und da kann auch die GGL dann hilfreich sein oder hilfreicher sein als einzelne Landesglücksspielaufsichtsbehörden, dass die sich da zusammenschließen und sagen, wie wollen wir denn diesen Bereich, der uns alle wirtschaftlich trifft, wie können wir dem auch übergeordnet Paroli bieten?
Mhm. Ja.
Und ich glaube, dass da ein gemeinsames Vorgehen von mehreren großen Staaten in Europa auch eine größere Auswirkung oder Durchsetzungskraft hätte, wenn ich da an irgendwelche Social-Media-Anbieter aus den Vereinigten Staaten denke, die ja auch in vielen Bereichen dann die du zweimal darauf hinweist, dass das möglicherweise ohne Lizenz erfolgt, aber jahrelang mit denen hin und her schreiben musst, bis sie denn das möglicherweise das Angebot dann aus dem Netz nehmen und am nächsten Tag ist es unter einer anderen Adresse wieder drin. Und da kann, glaube ich, ein gemeinsames Vorgehen eines dann wesentlich größeren Wirtschaftsraums dann vielleicht auch den notwendigen Druck erzeugen.
Das bringt mich nochmal zu einem anderen Punkt, nämlich Zusammenstehen für gemeinsame Interessen auch nochmal außerhalb des DLTB, Sie sind ja auch noch Vorsitzender eines echten Verbandes, nämlich des BDGU. Ist das das Ziel gewesen beim BDGU? Und vielleicht sagen Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal, die es nicht kennen, was ist das? Da gleiche Interessenlagen zu der Frage, was wollen wir eigentlich in Deutschland an Glücksspiel und wie gehen wir gegen illegales oder nicht gewünschtes Glücksspiel vor? War das die Interessenlage seinerzeit, das zu gründen?
Also der BDGU, das ist der Bundesverband der deutschen Glücksspielunternehmen, der, ich glaube, 2016, 2017 gegründet wurde. Ja, Zielrichtung war zum einen der Punkt, ich habe nichts gegen Wettbewerb, grundsätzlich nicht, aber er muss von allen Beteiligten, muss es fair zugehen. Und das ist einer der Prämissen auch oder des Zwecks des BDGU, zu sagen, okay, wir achten auch darauf, dass diejenigen Glücksspielanbieter, die in Deutschland Glücksspiel anbieten dürfen, dass die sich auch an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten. Der zweite Aspekt, der eine Rolle spielte, war, dass es manchmal unter betriebswirtschaftlichen oder auch rechtlichen Aspekten einfacher ist, Klagen gegen Wettbewerber durch einen Verband durchführen zu lassen, als durch einzelne Anbieter, weil einzelne Anbieter müssen dann möglicherweise bei entsprechenden Verfahren, die angestoßen werden, immer damit rechnen, dass sie mit Wiederklagen, ob ihres eigenen Verhaltens dann konfrontiert werden. Das ist beim Verband nicht der Fall, weil er ist eben kein Glücksspielanbieter letztlich in dem Bereich.
Hm. Herr Barth, im Radio haben Sie verschiedene Marken aufgebaut, haben Sie vorhin gesagt. Und ich habe gesagt, ich war beim 70-jährigen Jubiläum von Lotto. Also Sie waren natürlich auch da, das ist klar. Mhm. Wir beide haben, glaube ich, Sie in der Funktion oder hatten in der Funktion als Geschäftsführer und jetzt noch Federführer. Ich in meiner Funktion bei Westlotto die Aufgabe, etwas mit dieser Marke zu machen, sie vor allen Dingen lebendig zu halten. Lotto, also 6 aus 49, wird ja häufig so als das Traditionsprodukt freundlich umschrieben. Manche sagen auch, das ist ja eigentlich was für die älteren Generationen. Wie relevant sind Lotterien aus der Sicht von Michael Barth für die Zukunft im deutschen Glücksspielwesen?
Extrem wichtig. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Lotto ist das tradierte Produkt, das gehörte zum normalen Tages- oder Wochenablauf letztlich. Das haben wir heute nicht mehr. Wir sehen es bei Eurojackpot, was ja positioniert war oder sich positionieren sollte und es auch geschafft hat unter dem bisherigen Alterssegment oder der Altersdekade von Lotto. Vielleicht nicht ganz so jung, wie wir uns das vorgestellt haben, aber Lotterien haben einen auch gesellschaftlich einen wichtigen Aspekt. Ich habe neulich etwas gelesen, also ich habe immer gesagt, wir verkaufen Träume, hatte aber neulich in einem Interview eines Sozialwissenschaftlers was gehört, was ich noch viel besser fand, zu beschreiben, was wir eigentlich machen. Wir verkaufen Baugenehmigungen für Luftschlösser.
Mhm.
Also das fand ich so treffend, dass wir mit dem, was wir erwarten, also es geht ja nur um Klimpergeld, um es mal so auszudrücken. Also wir wollen ja keine hohen Einsätze haben, sondern das, was ich sagte, eben versuchen halt von jedem etwas zu bekommen, was uns nie gelingen wird, aber nicht von wenigen viel zu bekommen. So, und da kann man sich ja fragen, auch diejenigen, die seit Jahrzehnten oder Jahren Lotto spielen, warum machen sie das? Weil über 90% der Bevölkerung weiß, dass die Chance zu gewinnen oder groß zu gewinnen gering ist, sehr gering ist. Trotzdem machen sie das, weil wir ihnen eben die Möglichkeit geben, selbst ich spiele ja Lotto und würde mich freuen, wenn ich mal eine Million gewinne oder so. Ich bin möglicherweise im Gegensatz zu vielen Zuhörern, würde ich mich als gut situiert bezeichnen. Ich brauche das nicht unbedingt. Ich habe ein Auto und habe auch ein Haus, glücklicherweise. Also von daher ist das nicht unbedingt notwendig, aber trotzdem spiele ich Lotto, weil man beschäftigt sich doch damit, was machst du damit dann? Und dieses Träumen lassen, entfliehen aus dem normalen Umfeld ist, glaube ich, wichtig. Deswegen sollte es immer und wird es auch immer Lotterien geben oder Angebote, wo ich dann etwas gewinnen kann, was ich mir so normalerweise nicht leisten kann oder leisten werde. Es geht, glaube ich, nicht für die meisten nicht darum, aus ihrem sozialen Umfeld zu flüchten damit, sondern einfach einen lang gehegten Traum damit vielleicht realisieren zu können.
Mhm. Ja, unterstreiche ich auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur spielmotivatorischen Lust, Lotto zu spielen, die Marc Luther an der Uni Wuppertal mal für uns ausgearbeitet hat, die bestätigen ja genau das. Aber, lieber Herr Barth, ich muss natürlich in meiner Eigenschaft als Unternehmens- und Pressesprecher von Westlotto sagen, es sind nicht nur die Baugenehmigungen für Luftschlösser. Denn, wie wir ja alle wissen, alle zwei Tage wird in Deutschland jemand Lotto-Millionär über unsere unterschiedlichsten vielfältigen Produkte. Und das wissen die meisten ja gar nicht. Es ist nicht immer nur ein Luftschloss, was gebaut wird, sondern es ist etwas, was ein individueller Traum ist, womit wir uns ja auch unterscheiden, dass wir nicht wie bei so mancher Soziallotterie, die da neu auf den Markt gekommen ist, einen runtergekommenen vermeintlichen Palast gewinnen, sondern bei uns kann man sich das individuell zusammenstellen, zum Beispiel mit den 120 Millionen von Euro Jackpot. Ich glaube, da ginge so einiges hier bei uns, trotz hoher Preise. Ich nehme an, das unterschreiben Sie aber auch, was ich gerade gesagt habe.
Klar, dass es Gewinner gibt, will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, die Leute oder wer kennt von unseren Zuhörern jetzt oder die den Podcast sich anhören, wer hat in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis jemand, der eine große Summe mal bei Lotto oder Euro-Jackpot oder welchem Angebot auch immer gewonnen hat? Ich glaube, das ist eher, es wird sich eher in dem kleinen Prozentbereich bewegen, wenn überhaupt.
Was ja auf die Definition von großer Summe ankommt.
Genau, richtig.
So wie Sie es eben ja auch genau gesagt haben. Lieber Herr Barth, ich sehe auf die Uhr vor mir und ich glaube, wir knacken hier gerade einen Rekord, aber das macht nichts, weil erstens war es super spannend und ist es noch und zweitens habe ich natürlich überhaupt gar kein Interesse, den Federführer des DLTB hier mit 20 Minuten abzuspeisen. Der soll sagen, alles das, was für uns wichtig ist, aber ich habe mir natürlich für den Schluss auch noch eine persönliche Frage aufgespart und die geht wieder auf Ihre Zeit bei Lotto Bremen zurück und ich würde Sie ganz persönlich fragen, worauf sind Sie in dieser Zeit, wenn Sie zurückschauen, eigentlich besonders stolz? Gibt es da eine bestimmte Entscheidung, ein Projekt oder ein Ereignis, ein Ergebnis vielleicht, was Sie jetzt heute auch noch mit Freude erfüllt, wo Sie sagen, das war jetzt gar nicht das tolle Ergebnis aus dem Jahr, also das betriebswirtschaftliche Ergebnis aus dem Jahr XY, sondern das war etwas, was Sie mitgenommen haben?
Also es gibt, wenn ich da zwei Punkte nennen darf. Es gibt zum einen einen betriebswirtschaftlichen Aspekt, dass es mir gelungen ist, das Casino nach Bremen zu holen, was vorher von Westspiel betrieben wurde in Bremen. Das ist die beste betriebswirtschaftliche Akquise, die ich in meinem Berufsleben getätigt habe. Das erfüllt mich aber nicht mit so viel Stolz wie die Tatsache, dass ich dieses Unternehmen hier 20 Jahre eigentlich führen konnte wie mein eigenes Unternehmen. Das zeugt davon, dass mir Mitarbeiter vertrauen, dass mir Gesellschafter vertrauen. Das ist, glaube ich, der Aspekt, der dann auch rüberschwappt in den Blog als Federführer. Auch da vertrauen mir die Kollegen und lassen mich agieren in bestimmten Bereichen, weil sie wissen, dass ich mich für die Sache einsetze und am Ende auch ein, will nicht immer sagen überzeugendes, aber ein vernünftiges Ergebnis abliefer.
Herr Barth, vielen Dank für dieses ehrliche, offene, herzliche und aufschlussreiche und vor allen Dingen auch informative Gespräch. Ich bin sehr sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer diesen tiefen Einblick in die Materie von Lotterien noch nicht so gekannt haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht.
Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Weber. War super.
Mit Michael Barth durfte ich heute ein Gespräch führen, mit jemandem, der offen ist für den Diskurs. Wir haben erfahren, warum das staatliche Lotteriesystem weit mehr ist als ein Spielangebot. Und von Ihnen natürlich auch noch, welche Verantwortung dahinter steckt, es jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Als kleinere Gesellschaft oder im Verbund aller staatlichen Gesellschaften. Und als ehemaliger Geschäftsführer von Lotto Bremen, aber immer noch Vorsitzender des DLTB oder Federführer, wie wir es nennen, und Vorsitzender des BDGU, also des Bundesverbands der deutschen Glücksspielunternehmen, sind Sie ja auch noch ganz konkret drin. Ich sage herzlichen Dank dafür, für diese schönen und tiefen Einblicke. Das war die 45. Folge von Spielstudio, dem deutschen Glücksspiel-Podcast für die Glücksspielbranche hier bei uns und natürlich von Westlotto. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und die nächste Folge erscheint dann wieder im Juni und das wird wahrscheinlich eine ganz spezielle Folge sein. Bis dahin sage ich wie immer Glück auf!